Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext am Aschur-Tag auf Radiokanal 3, aschur.ch und als Podcast. Jede Woche rede ich mit einer Person, die mit unserer Region etwas zu tun hat. Heute Mann, der tief verwurzelt ist im Berner Jura und fast ein bisschen der personifizierte Bern-Jurassier. Willkommen im Klartext am Präsident der kantonalbernischen SVP und dem Nationalrat Manfred Bühler.
Merci vielmals für die Einladung vor allem.
Sehr gerne, schön seid ihr da. Manfred Bühler, ich stelle all meinen Gästen immer die erste Einstiegsfrage, ist immer die gleiche. Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ich bin natürlich sehr aktiv in der Politik und ich glaube, in der Politik braucht es Klartext. Und ich muss leider feststellen, jetzt, als ich schon ein paar Jahre Erfahrung habe, dass immer weniger Klartext eigentlich geredet wird. Und vor allem werden gewisse Wörter mit der Zeit verdreht, verbogen und heissen nicht mehr, was sie eigentlich heissen. Und am Schluss kommt Herr oder Frau Normalbürger oder Normalbürgerin nicht mehr wirklich daraus, was da geschnurrt wird am Fernsehen oder am Radio. Und da möchte ich auch für Klarheit sorgen.
Ihr seid ja jemand, wo ich habe mal irgendwo gelesen in einem Interview, ihr seid eigentlich jemand, der sehr harte Dinge sagt, auf eine sehr anständige Art und Weise. Ein bisschen der Wolf im Schafspelz.
Ja, das sind so Interpretationen, die man mir machen kann. Ich bin eben jemand, der hoffentlich klare Ideen hat im Kopf, wo die auch möglichst klar überbringen will. Ob ich dann nachher eine Abstimmung gewinne oder gewählt wird oder so, ist eine andere Frage, wenn ich mich da politisch betätige. Hauptsache, man kann die Botschaft überbringen und wenn sie ankommt bei der Mehrheit, dann mieux, kein Problem. Und wenn sie nicht ankommt, dann muss man halt besser werden. Das ist so ein bisschen meine Philosophie und in dem Sinn will ich nicht Sachen nicht sagen, wie sie sind oder lang um ein Heißbrei reden. Ich tue lieber direkt etwas Problem ansprechen, wenn das Problem da ist, das muss man lösen können. Und wenn man es nicht direkt und klar anspricht, dann kann man es auch nicht lösen.
Ich möchte mich kurz vorstellen. Ihr seid 1979 in Biel auf die Welt gekommen. Ihr seid das Kind von Landwirten, der dritte von drei Söhnen. Eure Eltern haben einen Bauernhof in Gochtenberg gehabt. Die Mama ist aus dem Emmental gekommen und eure Heimatort ist Aschi bei Spiez. Ihr habt die Primarschule in Gochtenberg besucht, dann die Sekundarschule in Gorgemont, dann den französischen Gymnasium gemacht in Biel, dann das Studium von Rechtswissenschaften an der Uni Bern, also eigentlich die Schule, sag ich jetzt mal die Volksschule Französisch und, dann, und das Gymnasium auch Französisch und dann das Studium aber auf Deutsch an der Uni Bern. Ihr arbeitet als Anwalt zu Biel, ihr seid Partner ihrer Anwaltskanzlei, ihr seid eben Präsident von der kantonalbernischen SVP, ihr seid seit 2023 zum zweiten Mal im Nationalrat, ihr seid schon mal gewesen, nämlich von 2015 bis 2019, ihr seid Gemeindepräsident von Gochtenberg, habt aber kürzlich bekannt gegeben, dass ihr Ende Jahr das Amt abgeben wollt, ihr wollt zurücktreten. Ihr habt diverse Engagements, unter anderem bei Bern Bilag, einer Vereinigung, die sich für Zweisprachigkeit im Kanton Bern einsetzt und dort einfach der Transparenz halber. Ich bin dort auch im Vorstand, also wir haben dort zusammen zu tun im Verein Bern Bilag. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen oder falsch recherchiert?
Nein, das ist, glaube ich, fast vollständig und es ist manchmal fast beängstigend, was man so alles gemacht hat in seinem Leben, aber das ist schön.
Ich habe es gesagt, ihr seid immer noch Gemeindepräsident von Gochtenberg. Eine kleine Gemeinde, 666 Einwohner jetzt am 1. Januar 2025. Jetzt weiter zurücktreten. Habt ihr genug von der Kommunalpolitik?
Es ist nicht, dass ich genug habe. Ich muss laut Reglement abtreten nächstes Jahr, nach 12 Jahren. Das ist das Maximum, das möglich ist. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht eine andere Vakanz im Gemeinderat wird entstehen. Und ich bin der Meinung, dass es besser ist, in einem Fünfer-Gemeinderat, dass nicht zwei Personen gleichzeitig aufhören. Darum habe ich gesagt, ich kann ein Jahr früher gehen. Und in dem Sinn geht nichts verloren. Ich habe auch 13 Jahre Gemeinderat gehabt, vor den 11 Jahren Gemeindepräsidium. Von dem her, nach fast 25 Jahren Kommunalpolitik darf man auch den Ball weitergeben.
Als Gemeindepräsident von so einer kleinen Gemeinde ist, glaube ich, die Arbeit sehr, sehr vielfältig. Ihr habt irgendeinmal morgen vor kurzem erzählt, eben dort, Junge, zum Teil müssen wir auch, wenn jemand stirbt im Dorf, müssen wir gehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht der Gemeindepräsident von einer Gemeinde mit 666 Einwohnern?
Also erstmals muss man Gemeinderatssitzungen leiten und das ist auch 14 Tage, das ist nicht jede Woche wie in grösseren Gemeinden unter Umständen. Man hat zwar alle Geschäfte, die eine Gemeinde hat, auch eine grössere, aber es ist weniger komplex natürlich als in einer grossen Stadt wie Biel oder was auch immer kann als grössere Gemeinde in der Landschaft sein. Nachher muss man natürlich auch in der Verwaltung sein mit der Gemeindeschreiberin, wo wir kürzlich auch gerade eine neue dürfen einweihen. Und dann muss man dort natürlich das laufende Geschäft, Briefe und so weiter, Korrespondenzen, verschiedene Dossiers bearbeiten. Und nachher gibt es ganz viel repräsentative Arbeiten gegen aussen. Das kann in interkommunalen Zusammenarbeitsgremien sein. Das sind auch diverse Austausche mit Nachbargemeinden oder eben nachher bei der Bevölkerung, wenn irgendein konkretes Dossier ist, Besprechung mit jemandem, der einen Antrag stellt für irgendetwas, eine Baubewilligung, was auch immer. Ich tue zwar die Baubewilligung nicht selber bearbeiten, aber manchmal gibt es konfliktuelle Situationen, wo man vielleicht muss schlichten muss.
Eben, das stellen wir nicht so einfach vor. In so einem kleinen Dorf. Jeder kennt
ja,
mich.
Es ist ja so. Aber auch eben bei Todesfällen hat man erwähnt, da geht mit Familie, macht das sogenannte Siegelungsprotokoll. Es ist nicht am Tag vom Tod. Man tut immer ein paar Tage warten und dann tut man die potenziellen Erben zusammen bringen für eine kurze Sitzung und schaut ein bisschen das Finanzielle an. Es kann natürlich unter Umständen auch ein bisschen kritisch sein. Die Leute tun nicht gerne über ihre Finanzen oder vom Verstorbenen reden. Und da muss man natürlich mit sehr viel Fingerspitzgefühl, auch wenn man die Person kennt hat, unter Umständen natürlich in einem kleinen Dorf. Das ist sehr, sehr eigentlich nach bei den Leuten. Und das schätze ich auch immer.
Das ist noch ein extremer Widerspruch, oder? Ihr seid auf der nationalen Bühne, ihr seid im Bundeshaus, in dem Nationalratssaal mit diesen 200, also mit diesen 199 anderen Nationalrätinnen und Nationalräten im Kontakt eigentlich mit der höchsten Politik und gleichzeitig seid ihr in einer ganz kleinen Zelle. Was könnt ihr mitnehmen vom Grossen ins Kleine, das euch hilft im Kleinen?
Wir haben vorhin von Klarheit eigentlich geredet und das ist auch etwas, was ich im Kleinen machen möchte. In der Gemeinde, man muss eine klare Linie haben, bei der Art und Weise, wie man auf die Leute zugeht, bei der Art und Weise, wie man Geschäft bearbeitet. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir stehen in einem kleinen Dorf, wir tun ein bisschen so und dann am Tag drauf ein bisschen anders und hat keine Linie. Sonst verliert man sofort eigentlich Glaubwürdigkeit und das ist etwas, was ich natürlich im Kleinen und im Grossen probiere zu praktizieren und im Kleinen ist sehr wichtig, dass man sein Dorf, seine Gemeinde liebt, dass man das Beste will für die kleine Einheit. Und wenn man natürlich dort geboren ist und immer dort gelebt hat, ich liebe Gott, wäre ja kein Grund, das Dorf irgendwann zu verlassen. Und dann will ich auch als Gemeindepräsident oder welche Funktion auch immer ich hätte in diesem Dorf, das Beste machen, dass es am Schluss allen gut geht. Mich aber nicht natürlich jedem Antrag, der vielleicht quer in der Landschaft steht, auch Ja sagen. Man muss auch können Nein sagen und so begründen. Und
er gleich die Person wieder auf dem Dorfplatz gesehen.
Absolut, das ist auch mein Ziel. Oder? Ich war auch im Gemeinderat gewesen, 13 Jahre. Wir hatten ganz am Anfang auch gewisse Konflikte gehabt unter den Gemeinderäten. Es hat mal Spannungen gegeben, mal zurückgetreten und so. Das ist immer nicht angenehm in einem kleinen Dorf. Ich war dann sehr jung, kaum 20. Und ich habe das mal beobachtet, ein bisschen von aussen quasi, zur Kenntnis genommen, wie das laufen kann. Und nachher habe ich das immer im Hinterkopf gehabt. Ich habe gesagt, wenn ich einmal den Gemeinderat leite, was dann nachher der Fall war, wollte ich solche Konflikte nicht monatelang oder jahrelang schwelen. Und nachher tut man sich immer konfrontieren über jedes Detail. Wenn irgendwo ein Konflikt ist, tut man den ansprechen, direkt lösen. Und wenn es halt das Abtreten braucht von irgendjemandem, dann tut man das der Person vielleicht auch nahelegen. Und vor allem tut man das nicht irgendwie öffentlich austragen oder nachher Reglement de compte auch gegen Corral public, oder? Das geht dann nicht, weil jeder bleibt nachher im Dorf, man kreuzt sich fast jeden Tag und man will auch den Leuten können, begegnen und in die Augen schauen und sagen, es ist zwar nicht gut gelaufen, aber wir haben das Beste daraus gemacht und jeder darf nachher weiterfahren, ohne irgendwie immer anprangert zu werden.
Ihr seid zu Gochtenberg aufgewachsen, also ganz viele alte Leute haben euch gekannt, als ihr schon ein Bub war. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ich würde sagen, nicht wahnsinnig Spannende, ganz normal, als Bauernsohn aufgewachsen, mit der Familie daheim gewesen. Die Eltern sind morgen und am Abend Kühe melken. In dem Sinn bin ich schon, als ich im Kindergarten bin, selber aufgestanden, selber in die Schule, musste selber schauen, dass ich bei Zeit in der Schule angelegt bin. Es war nicht die Mami da gewesen, wo man alles gemacht hat. Und in dem Sinn, weil die Eltern im Stall waren, und es war von Anfang an klar gewesen, wir machen das selber, und nachher geht man in die Schule, und nachher kommt man heim, und ein normales Familienleben, was ein bisschen speziell war, alle 6 Monate die Schule gewechselt, weil im Sommer sind wir auf einem Sommerbetrieb mit den Kijobech, das kennen sicher ein paar Leute, die uns zuhören, und dort bin ich in der Schule im Pritgochtenberg, Gortenbeermatte auf Deutsch, und da hat man einfach 6 Monate im Sommer die Schule oben gehabt, 6 Monate im Dorf, und da hat man immer wieder gewechselt, wenn man genug hat von den Schulkollegen vom Dorf, hat man rauf können und umgekehrt, und das war sehr spannend gewesen, sehr, sehr lehrreich.
Hat natürlich auch zur Folge, dass man dann vielleicht auch immer alle 6 Monate sich wieder neu müssen einstellen und neue, also die Freundschaften dann wieder müssen aufnehmen, oder? Weil als Kind ist das ja noch wichtig, dass man so immer so ein bisschen das gleiche Umfeld hat.
Nein, also wenn man gewusst hat, in 6 Monaten sieht man sich wieder, das Gespendli vom Berg oder umgekehrt, dann ist das nicht das Problem gewesen. Und es ist eh ein kleines Dorf, wir hatten dort Kinder, die auf dem Berg waren im Sommer, ein Teil sind auch runtergezögelt, wie wir oben im Winter, und da hat man sich sonst gesehen. Und vor allem spannend habe ich gefunden, dass es 2 verschiedene Schulsysteme quasi waren, weil auf dem Berg hat man kleine Klassen gehabt, mit wenig Schülern, und das heisst quasi Klasse 1 bis 4 zusammen und Klasse 5 bis 9 zusammen. Und dann hat man sich dort ausgeholfen. Es war sehr spannend gewesen, weil man nur eine Morgenschule hatte. Oder? Mhm. Nachmittag hatte ich immer frei. Und trotzdem, wenn ich im November runtergegangen bin, ins Dorf, wir hatten das gleiche Programm, konnte ich immer 2 Wochen lang Däumchen drehen, weil wir einen Vorsprung hatten.
Also eigentlich mehr gelernt, weil mit den grossen Kindern zusammen.
Mit den grossen zusammen hat man sich da ausgeholfen in der Klasse. Und umgekehrt, wenn ich hochgekommen bin im Frühling, konnte ich ohne Probleme wieder anhängen auf dem Berg. Das ist auch sehr spannend gewesen, die Differenzen oder 2 verschiedene Systeme quasi, aber das gleiche Programm am Schluss.
Es hat eine Zäsur in eurer Kindheit, als ihr 10 war, habt ihr euren Vater verloren, das ist sehr früh. Wie hat euch das geprägt, diesen frühen Verlust?
Natürlich sehr stark. Wir haben auch sofort die Frage gehabt, können wir den Betrieb weiterführen?
Also der
vor allem alleine,
oder?
Der Bauernhof, kann meine Mutter das weiterführen und so. Sie hat quasi von Anfang an für sie ist klar gewesen, wir fahren weiter. Ich wollte meine Kinder nicht aus dem gewohnten Umfeld nehmen. Sie hat natürlich sehr viel Arbeit bedingt für sie. Sie hat quasi für 2 müssen arbeiten. Und wir haben auch jemanden angestellt, der uns geholfen hat, natürlich. Nach ein paar Jahren hat mein Bruder das Lehrjahr können machen und hat selber auf dem Bauernhof können arbeiten und weitermachen. Aber das hat auch bedingt, dass wir Kinder, auch wenn ich erst 10 war, der Mutter haben geholfen, sei es im Stall, auch im Restaurant und so weiter. Ich war eher gewesen, der im Restaurant tätig war und mein Bruder eher auf dem Bauernhof, aber es hat sich auch sonst ergänzt. Und da hat man eigentlich zusammengehabt in der Familie. Und das war eine harte, aber eine sehr lehrreiche Zeit gewesen.
Vermisst ihr den Alben noch?
Schwierig zu sagen, weil man den Vater mit 10 verliert, hat man auch nicht den Kontakt so aufbauen, wie wenn man bis 20 oder so natürlich ihn hätte gehabt. Es ist so weit weg. Natürlich vermisst man so eine Kraft, die nicht mehr da rum ist. Und vielleicht ist das auch etwas, was mich immer getrieben hat, etwas zu machen. Je nachdem habe ich manchmal gedacht, was würde der Vater jetzt sagen? Wäre er stolz, was ich gemacht habe? Oder würde er mich wüst sagen, weil ich etwas falsch habe gemacht? Und das sind natürlich Fragen, die man sich immer stellt. Mm. Aber,
Also eure Mutter, recht eine starke Frau, oder? Relativ jung verwitwet mit 3 relativ jungen Kindern und jetzt mache ich das selber mit dem Bauernhof und jetzt probiere ich das. Das ist schon fast feministisch.
Ja, das ist absolut Meisterleistung. Ich habe eine masslose Bewunderung für meine Mutter. Sie hat das wirklich Muster beispielhaft gemacht. Und mein Bruder hat einen Bauernbetrieb übernehmen, den man hat verloren, weil sie gesagt hat, du, das mag ich nicht. Oder? Mhm. Ich durfte studieren. Sie hat hart gearbeitet, dass wir genug Geld haben, dass ich das Studium auch in Bern finanzieren kann. Ich habe gearbeitet. Sie hat auch noch gesagt, das ist nicht nur das das Geld einfach überkommen. Wir haben den ganzen Sommer die Beiz geschmeisst, das zweite Hoch. Und es war auch viel Arbeit gewesen, aber es war wirklich ein Beispiel gewesen, das gezeigt hat, mit dem Willen, jeden Tag aufstehen und so kann man eigentlich sehr weit gehen, auch wenn man harte Rückschläge hat im Leben.
Ihr habt Jus studiert. Warum habt ihr Jus studiert? Warum nicht etwas anderes?
Das ist eine gute Frage. Jus war für mich das Fach, das viele Türen öffnet. Und ich bin nicht jemand, der sich grundsätzlich auf irgendetwas fokussiert und sagt, ich will nur das machen. Oder? Darum bin ich immer froh, wenn ich noch ein bisschen auf der Gemeinde sein kann und im Nationalrat und als Anwalt und noch ein bisschen Rösti machen am Wochenende im Restaurant. Das ist etwas, was eigentlich gut zu mir passt. Und Jus ist ein Gebiet, wo man sehr viele andere nachher Gebiete kann, berühren kann. Sehr verschiedene Berufe auch ausüben kann. Es muss nicht nur Anwalt sein, man kann in die Verwaltung, man kann in die Privatwirtschaft, man kann unabhängig arbeiten oder angestellt sein und so weiter. Also es ist etwas, was für mich ein Türöffner war und es hat sich eigentlich bewährt.
Ihr habt die obligatorische Schulzeit und auch das Gymi, als gesagt, auf Französisch gehabt und dann seid ihr zu Bern an der Uni auf Deutsch gehen, Recht studieren. Ist das nicht noch schwierig gewesen? Also ihr habt daheim nicht mehr mit der Mami Alba auch Schweizerdeutsch geredet, aber gleich, oder? Also wenn man so quasi 9 Jahre in die Schule und dann noch 4 Jahre Gymi, alles auf Französisch, dann seid eigentlich die personifizierte Zweisprachigkeit.
Vielleicht, also ich bin deutsch aufgewachsen, bis ich in der Schule bin, nachher alles auf Franz in der Schule. Da haben die Eltern mit mir eigentlich auf Französisch geredet, weil ich musste Franz lernen in der Schule. Am ersten Schultag konnte ich kein Wort Französisch können, mehr oder weniger. Oder? Und das ist von selber gegangen. Ich habe jetzt keine Erinnerung, dass es dramatisch wäre gewesen, dass ich Probleme hatte mit der Sprache. Und irgendwann war mein Leben total, mehr oder weniger total Französisch gewesen im Gymnasium. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich habe zwar Deutsch, oder? So ein bisschen Alltagsgespräch und so von der Kindheit noch. Und habe ich gefunden, ich muss hier das Deutsche wieder ein bisschen vornehmen. Und Buchle, bin ich Deutsch studieren. Es war zwar hart am Anfang, also die erste Strafrechtsvorlesung, wo man da von strafrechtlicher Tatbestandsmässigkeit hat gehört, habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Also, warum habe ich das gemacht? Ich hätte auf Freiburg können studieren oder Neuenburg. Mhm. Aber nachher, wo die ersten Prüfungen sind durch waren, glaube die erste Note war noch ungenügend in der einen Prüfung, aber irgendwann ist es durch.
Hat er den Rang gefunden. Wir reden sicher noch mehr über Zweisprachigkeit und auch über euren Werdegang. Jetzt sind wir aber schon beim ersten Lied, das ihr habt mitgebracht. Huey Lewis, Power of Love. Warum?
Erstens ist es aus den 80er Jahren, das ist meine Kindheit. Das ist natürlich eine schöne Zeit, wo man immer gerne daran denkt. Und es ist auch in der Musik von einem von meinem Lieblingsfilm. Das ist Back to the Future. Das ist genau auch wirklich emblematisch von dieser Zeit. Und darum habe ich das rausgesucht. Ja.
Gut.
Make a one man weep, make another man sing. Yeah.
Willkommen zurück im Klartext heute mit dem SVP-Nationalrat Manfred Bühler. Er ist noch bis Ende Jahr Gemeindepräsident von Gochtenberg und seit 2021 Präsident von der kantonalbernischen SVP. Manfred Bühler, wir haben vorhin darüber geredet, über eure zweisprachige Kindheit sozusagen. Ich habe gesagt, ihr seid sozusagen die personifizierte Zweisprachigkeit. Ihr seid ja auch der erste frankophon Präsident von der Berner SVP. Das hat es so noch nie gegeben.
Ja, das ist effektiv etwas, was mir aufgefallen ist, als ich kandidiert habe für das Amt. Im 2021 ist der Werner Salzmann zurückgetreten, nach 8 oder 9 Jahren. Und nachher hat sich die Frage gestellt. Ich war dann quasi in der Pause vom Nationalrat, weil ich im 19. knapp nicht wieder gewählt wurde. Und dann habe ich gefunden, ich war schon Vizepräsident gewesen, vielleicht wäre das etwas. Und habe überlegt und habe gesagt, mal, das probiere ich. Und ich bin tatsächlich im ersten Wahlgang nachher gewählt worden gegen zwei Kontrahenten. Sehr gute Kontrahenten übrigens. Der Samuel Kreienbühl, Grossrat, oder Thomas Knutti, inzwischen Nationalrat. Und zu meiner grossen Überraschung, plötzlich im ersten Wahlgang hat es geheissen, der Herr Bühler ist gewählt, oder? Und es ist wirklich ein schöner Moment gewesen, weil effektiv nachher gemerkt hat, mal die bernische SVP als grösste Partei vom zweisprachigen Kanton kann auch mal ein Roman, wo man es vielleicht in diesem Podcast nicht gerade gehört, dass ich eigentlich ein Roman bin, als Präsident wählen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich.
Vielleicht auch ein Zeichen, dass die SVP langsam eben auch im frankophonen Teil ankommt. Dir hat mal gesagt, die SVP, l'UDC, un problème d'image. Also, dass man immer noch ein Imageproblem hat bei den Welschen. Ist das auch so ein bisschen der Gedanke gewesen von eurer Kandidatur?
Ja, das kann natürlich auch ein bisschen mitspielen, aber ich bin schon länger politisch unterwegs und als SVP-Vertreter auch in der Romandie viel eingeladen in den Medien, sei es Radio oder Fernsehen. Und ich habe wirklich immer probiert zu zeigen, dass wir ganz normale bürgerliche Partei sind. Aber jedes Mal, wenn man in der Romandie irgendwo herkommt und jemand da ist, der nicht gerade politisch SVP denkt, dann heisst sofort, ah, le Parti de Blanchet und der böse Deutschschweizer und so.
Natürlich sehr deutsch-schweizerisch prägt, die Partei.
Das ist ein Reflex, der da ist, weil, weil so viel eigentlich natürlich von den politischen Gegnern, auch von der Medienlandschaft, quasi der Christoph Blocher als Hassfigur so ein bisschen kultiviert ist worden, mehr oder weniger. Und da muss man immer dagegen ankämpfen und zeigen, nein, sorry, wir sind eine normale bürgerliche Partei, wo sich einsetzt, wo als Regierungspartei im Kanton oder im Bundesrat ganz normal tätig ist, auch wenn wir manchmal ein bisschen ausrufen, das gehört auch dazu. Die SP tut manchmal auch ausrufen auf der anderen Seite vom politischen Spektrum und das gehört zur Demokratie.
Man hat lange das Gefühl gehabt, die Berner SVP ist ein eine andere Schiene als die Zürcher SVP. Berner SVP als sehr traditionsreiche Bauernpartei auch. Bei den Zürcher hat man das Gefühl gehabt, so in den 90er Jahren ist dann noch so ein bisschen etwas anderes reingekommen, nämlich auch Wirtschaft sehr stark, eben vielleicht auch personifiziert mit dem Christoph Blocher. Auf welcher Linie seid ihr?
Ich bin der Manfred Bühler im Kanton Bern und ich glaube, die Differenzen die sind ja immer ein bisschen übertrieben worden. Die Differenzen sind gar nicht so gross, weil man wirklich schaut, im Herz von unseren politischen Vorstellungen, sei es zur Wirtschaft, zur Landwirtschaft und so weiter, haben wir keine grundsätzlichen Differenzen zwischen Bern und Zürich. Wenn man das noch vereinfachen die Opposition oder angebliche Opposition. Es war mehr eine Frage vom Stil. Zürcher haben ein bisschen grössere, oder? Und die Berner sind ein runder. Und es ist mehr um das eigentlich gegangen. Es hat natürlich zu oder andere Thema gegeben, wo man sich nicht verstanden hat politisch, wo man wirklich eine Differenz hatte. Im 92 über den EWR hat, glaube ich, Berner SVP noch die A-Parole rausgegeben gehabt. Das würde sie heute nie mehr machen. Und die Zürcher waren natürlich dagegen gewesen. Und das ist eine Opposition, die es gegeben hat, tatsächlich zu einem bestimmten und wichtigen Geschäft. Aber sonst gibt es nicht viele Differenzen vom politischen her.
Es hat noch nie einen Bundesrat gegeben aus dem frankophonen Teil vom Kanton Bern. Wäre das etwas für euch, Bundesrat, Manfred Bühler?
Es geht mir sehr gut, wo ich bin.
Das ist eine typische Antwort von jemandem, der es vielleicht will, aber sich nicht getraut zu sagen. Nein, die Ambitionen.
Nein, also Ambitionen habe ich grundsätzlich keine. Ich mache das, was ich mache, mit Freude, dort, wo ich bin. wenn irgendwo eine Tür aufgeht, nach irgendwo, dann schaue ich das an. Ah, das war der Fall für das Präsidium der Kantonalpartei. Aber der Bundesrat ist so etwas von... ja, es braucht so viel Zufall, dass man irgendwann dort am richtigen Moment die richtige Person von der richtigen Partei quasi schon die richtige Augenfarbe hat. Nein, solche Sachen, das ist weiter weg.
Mm-hmm. Ihr habt mich mit allen Kräften, das kann man glaube ich sagen, dagegen gewährt Manfred Bühler, dass Moutier in Kanton Jura wechselt. Jetzt hat es da nie, im ganzen Leben lang, nie auch nur den Hauch von einem Zweifel gegeben, dass das vielleicht eben doch vielleicht der richtige Weg ist.
Nein, es ist der falsche Weg, das bin ich nach wie vor überzeugt, aber auch demokratisch gewählter Weg kann falsch sein und das muss halt Moutier ausbaden jetzt oder Kanton Jura. Man sieht, dass es gar nicht einfach ist und die Leute, die jetzt ihre Krankenkassenrechnungen werden bekommen, wo x 10% oder 15% plötzlich höher ausfallen, wo ihre Rechnungen für die Autosteuern werden bekommen, wo 30% höher sind, wo die Steuern vielleicht mehr oder weniger werden zahlen, je nach Konstellation und so weiter. Und ein ganz neues System müssen sich drei anpassen. Die werden vielleicht merken, ist das eine gute Idee gewesen. Und geopolitisch finden sie es falsch, wenn man einen zweisprachigen Kanton mit dem Wegnehmen von 7'000 Leuten schwächen. Das ist für mich der Kapitalfehler, aber der Berner Jura ist nach wie vor da. Wir sind immer noch über 45'000 Leute und werden nach wie vor Freude haben im Kanton Bern. Es ist in dem Sinne keine Katastrophe für den Kanton Bern, es ist mehr eine Katastrophe für Moutier selber.
Findet ihr, dass die Homos im Kanton Bern einen besonderen Schutz brauchen?
Selbstverständlich, wir sind eine kleine Minderheit und eine kleine Minderheit, eigentlich je kleiner, desto mehr Schutz braucht sie eigentlich, wenn man das Prinzip ganz allgemein formulieren will. Aber ich habe dort auch immer eine klare Grenze gesetzt, es darf kein Staat im Staat werden, man darf sich nicht auseinanderleben, weil man jetzt viele Kompetenzen nur für die Roma irgendwie wird isoliert abgeben und plötzlich den Kontakt zum Kanton, zu den Deutschsprachigen würde ich verlieren, weil der Austausch, der Kontakt, der ist eminent wichtig. Wenn ein zweisprachiger Kanton, der zweisprachig sein, dann müssen sich die Leute begegnen, dann müssen sie zusammen arbeiten in einem Parlament und so weiter, in einer Regierung. Und in dem Sinn, wo die nicht der Staat im Staat, wo plötzlich der Berner Jura da irgendwie sein eigenes Süppli würde in jedem Bereich kochen, das geht gar nicht.
Ich habe das Gefühl, die Wunden jetzt auch eben mit dem Weggang von Moutier, mit dieser ganzen Geschichte, die sind immer noch ehrlich gar noch nicht verheilt. Oder? Das ist auch immer sehr ein delikates Thema. Man merkt auch zum Beispiel bei uns, wenn man mal auf der Titelseite beim Journal du Jura irgendwo noch eine jurassische Flagge irgendwo abbildet ist, dann bekommen wir gleich Leserbriefe. Wie lange geht das, bis man da ein bisschen entspannt in die Situation rein kann?
Schwierig zu sagen. Es ist ein Kampf um Identität. Es ist etwas, wo rein emotional ist, weil mit rationalen Argumenten kann man Separatist nicht überzeugen, dass es schön ist im Kanton Bern. Der will einfach eine jurassische Flagge auf seiner Steuererklärung, auch wenn er 20% mehr würde zahlen. Jemand hat mir auch gesagt, Moutier im Vorfeld vor Abstimmung, auch wenn ich 3-mal mehr Steuern würde zahlen, würde die gleiche Jura. Oder? Das kann man nicht.
Aber so die Identität mit etwas kennt doch dir. Die sind ja auch sehr verwurzelt mit euren Wurzeln.
Ja, ja. Aber Identität tut sich eben nicht auf einen Kantonswappen reduzieren. Ich bin durch und durch Jurassier, geografisch gesehen. Ich liebe den Schassrau, ich liebe die jurassischen Hügel mit dem Nebel, Bio nicht unter Sonne oben wie heute. Oder? Und das ist meine Identität. Ich bin geografisch Jurassier, durch und durch. Ich will nicht im Oberland leben oder im Seeland. Das sind ja schöne Regionen und ich hoffe, die Leute, die dort geboren sind, lieben sie auch. Aber ich bin politisch ein Berner, ich bin politisch sonst noch jemand von Gortenbär und so weiter. Wir haben diverse quasi Geschichten von Identität und leider habe ich das Gefühl, die unbedingt die Jura-Flagge auf der Steuererklärung oder vom Autonummer wollen, die tun sich auf etwas reduzieren, was gar nicht muss sein.
Am 31. Dezember ist Moutier zum letzten Mal eine Berner Gemeinde. Was macht ihr an diesem Abend? Seid ihr besonders traurig?
Nein, hey, ich werde ganz normal Silvestern. Das ist ein Übergang, wo mir jetzt Gortenbär jetzt nicht besonders treffen wird. Es ist eben für die Leute zu Moutier, die das nicht haben wollen, natürlich eine schlimme Situation, weil sie den Kanton müssen wechseln gegen ihren Willen. Das finde ich auch ein bisschen komisch, wenn so ein Entscheid mit 51% in der ersten Abstimmung derart knapp gefällt wird. Wenn jetzt eine Gemeinde den Kanton wechselt, wie welcher 1996 mit 95% Mehrheit, dann kann man das verstehen und ist das sicher eine Korrektur von den 1970er Entscheiden gewesen, die nötig war und gerechtfertigt, aber so knapp grosse Veränderungen herbeiführen mit einem Zufallsmehr in der Volksabstimmung. Es ist ja vielleicht ein bisschen zu viel der Demokratie. Mhm. Ich habe darum auch die Abstimmung gar nicht wollen, vom Prinzip her, gemeinweise, ganz am Anfang von diesem politischen Prozess. Leider haben wir eine Motion im Grossrat auch knapp verloren gehabt, die gemeinweise Abstimmungen hätte verboten.
Ja. Ich habe es ganz am Anfang gesagt von dieser Sendung, wir sind beide im Verein Bern Bilingue, der sich für die Zweisprachigkeit im Kanton Bern einsetzt. Ich bin ja im Seeland aufgewachsen. Mein Grossvater war aus dem Berner Jura, aus Wofflin, der heute Sauge heisst. Habe aber auch festgestellt, jetzt in den letzten Jahren, dass eigentlich die Zweisprachigkeit, so wie man sie in Biel lebt, die ja sehr wichtig ist, eigentlich ziemlich schnell aufhört. Also ich sage immer, jemand in Wofflin interessiert sich nicht unbedingt für das, was in Lies passiert und umgekehrt, oder? Hat das in dem Sinn, so wie die Zweisprachigkeit auch von uns auch gefördert und gewünscht wird, ist das etwas, wo man muss wie neu denken oder wie man sich auf das muss einladen muss? Das ist auch mit viel Ängste verbunden. Also dass eben die Bieler Zweisprachigkeit nicht das Gleiche ist, wie wir sie vielleicht auffassen.
Ja, es ist natürlich gerade mit dem Jura-Konflikt sehr schnell, wenn man ein bisschen Deutsch anfängt zu reden im Berner Jura oder vielleicht sich fragt, wenn man nicht eine zweisprachige Schulklasse hat irgendwo in der Gemeinde im Berner Jura oder was auch immer, dann ist man sofort mit den Separatisten konfrontiert, die sagen, Germanisation, schlimm, die wollen sie übernehmen, auch sprachlich und so, geht gar nicht. Da hat man schon einfach mal ein Drittel von den Leuten, die verrückt sind, oder? Dann kann man nichts machen. Wenn man jetzt den Jura-Konflikt nicht mehr hat in der Zukunft, was ich schwer hoffe, könnte man vielleicht ein bisschen entspannter auch aus dem Grund das angehen. Was ich aber eigentlich richtig finde, ist, dass man eine klare Territorialität hat von der Sprache. Wenn eine Gemeinde sich jetzt wirklich als zweisprachig deklarieren wie Biel oder Evilach-Leu bringen, dann ist das, finde ich das super. Aber dass es zu weit geht, ist vielleicht effektiv ein bisschen problematisch, weil man eine Minderheit von 10% hat gegen 90% und sich als zweisprachige Gemeinde im Seeland oder im Berner Jura wird deklariert, finde ich es nicht unbedingt zielführend, weil letztlich wird man zweisprachig, wenn man als Deutschschweizer in Berner Jura zügelt und französische Schule geht. Ich habe es ja umgekehrt gemacht. Und wenn jetzt ein Roman nach Orbund geht und seine Kinder deutsche Schule geben, dann finde ich das auch gut und richtig.
Gibt's ja immer wie mehr, oder?
Dann wird man eben wirklich zweisprachig. Und dann gibt es auch Leute, die eben die Brücke können schlagen können, mit der Sprache, mit dem täglichen Leben als Roman in Brücke oder irgendwo leben, ist auch eigentlich eine Akt von der Zweisprachigkeit. Ja. Und in dem Sinn braucht es nicht überall zweisprachige Institutionen, es braucht mehr die Leute, die bereit sind, den Schritt zu machen, und das muss man eigentlich fördern.
Mhm. Ich komme schon zum zweiten Lied. Von Jean-Jacques Goldman, «Il changeait la vie», warum?
Erstens ist Jean-Jacques Goldman jemand, der wirklich ganz schöne Lieder von den Texten her, von der Musik, die bleiben einem. Und in diesem Lied hört man etwas von einem Jungen, der hart arbeitet, der Schuhe macht und so weiter und etwas erreicht, weil er wirklich hart arbeitet. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch für unser Land, für unsere Region, auch für mein Leben eigentlich prägend ist. Wenn man hart arbeitet, bringt man es irgendwo her.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait. Un simple professeur qui pensaient que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. S'il passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Il changeait la vie. Qu'un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit en temps de larmes et de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur, et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées jour après jour de son souffle et de ses cris.
Das ist der Klartext heute mit dem Manfred Bühler. Er ist Präsident von der kantonalbernischen SVP und sitzt für die SVP auch im Nationalrat. Manfred Bühler, eben, ihr habt nicht nur mit euren Eltern den Bauernhof in Gochtenberg gehabt, sondern auch die Metzgerei Jobert, wo ihr immer noch sehr häufig seid. Eure Brüder betreut die. Was bedeutet euch das Gebäude, die Metzgerei?
Das sind meine Wurzeln eigentlich in der Region. Das ist für mich als Kind dort oben dürfen zu sein. Jeden Sommer ist immer, man hat sich so gefreut, jeden Frühling aufzuzügeln mit den Kühen dort oben wieder zu sein. Freiheit, der erste Nachbar irgendwie 2 Kilometer weg. Wir mussten zwar 5 Kilometer müssen laufen für die Schule. Man ist manchmal schon geführt worden oder mit dem Velo gegangen, aber es ist ganz ein ganz spezielles Leben. Und das ist für mich der Begriff quasi von paradiesischen Kindheit, die ich dort oben habe dürfen erleben. Und in dem Sinn möchte ich es nicht missen. Ich bin froh, dass mein Bruder es hat können übernehmen konnte. Dann kann ich jederzeit auch dort hergehen. Nicht für Ferien zu machen, sondern für zu helfen im Restaurant oder beim Melken oder was auch immer. Aber dort oben arbeiten ist eigentlich nicht wirklich arbeiten.
Ich habe euch schon im Element erlebt, in der Küche. Ihr habt es ja schon mal angesprochen vorhin, dass ihr ab und zu dort in der Küche steht. Ihr seid ein ausgezeichneter Gastgeber und habt sehr fein gekocht. Ist das die andere Seite von Manfred Bühler, wo man vielleicht gar nicht so mitbekommt?
Ja, vielleicht in den Medien nicht unbedingt, aber ganz viele Leute, die eben mit den Jobert besuchen, kennen mich dort. Seit kleinen Bub habe ich auch abgewaschen in der Küche, die ich nicht selber angekocht, weil es die Mutter gemacht hat. Und das ist auch eigentlich eine Art fast wie eine Wertschätzung oder eine Hommage, die ich meiner Mutter jetzt erweise, wenn ich probiere, annähernd so gute Rösti oder ein Fondue oder ein Metzgete, wo der Bau ist, zu machen. Das ist für mich eigentlich auch das Weiterführen von den Traditionen, die es in der Metzgerie gibt, oder? Mhm. Dass man dort etwas Feines essen kann, was typisch ist von diesen Orten. Das ist für mich die Identität von der Region, die ich auch probiere, durch die Arbeit zu kultivieren.
Dann habt ihr von ihr lernen kochen.
ja, beim Zuschauen und Probieren. Es ist wirklich, ja, keine Lehre als Koch gemacht oder irgendwie grosse Bücher gelesen.
Also die Metri, ich muss sagen, wie viele Metri sind wunderschön gelegen in diesem Chasseralgebiet. Jetzt, wie oft seid ihr dort? Ich habe auch schon einen Fernsehbeitrag gesehen von euch, wo ich ihn gesehen habe, vorbei joggen. Und dann ist, glaube ich, auf einem Motocross-Dörf. Seid auch ihr gewesen?
Also, jawohl, ja. Ja, ich bin eigentlich jedes Wochenende oben, wenn ich nicht irgendwie im Ausland bin für irgendetwas oder Schaffhausen für eine delegierte Versammlung von der Partei oder so. Das ist eigentlich etwas, was ich nicht vermissen möchte. Das ist immer wie, wenn ich einen Tag oder zwei dort oben hat dürfen verbringen, dann ist es wie eine Woche Ferien, dann ist man wieder voll mit Energie für all die schwierigen Dossiers im Nationalrat oder im Büro zu betreuen.
Mm-hmm. Es gibt noch eine andere Seite, die vielleicht viele Leute von euch gar nicht wissen, ihr singt gerne. Ihr seid schon als junger Mann in einem Chor beitreten bei den Berner Singstudenten. Wollt ihr etwas vorsingen?
Nein, also das wäre so am Morgen, wo wir da aufnehmen, wäre es ein bisschen schwierig. Vor allem kann ich im Moment aus Zeitgründen nicht aktiv mitsingen im Chor, aber Singstudenten ist eine Verbindung von der Uni Bern und ich bin beitreten, als ich an der Uni Hafen studiere. Es war eigentlich nicht wirklich ein Zufall gewesen, weil die Berner Singstudenten kommen seit 50 Jahren auf den Schaubert Metzgeten essen, jeden Herbst. Und darum habe ich sie auch gekannt und sie sind auf mich zugekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich dort eben als aktives Mitglied im Chor mitgesungen, während dem Studium noch ein paar Jahre mehr. Und jetzt eben, vielleicht finde ich dann wieder mal Zeit, dort aktiv mitzusingen. Ja, wir haben dort die normalen Studentenlieder, die man so singt. Und es gibt auch alle Jahre ein Konzert, das der Chor macht. Und da kann man auch klassische oder zum Teil Opernsachen auch mitsingen. Das ist sehr, sehr divers eigentlich.
Mhm. Was ich bei euch spannend finde, dass ihr zum Teil sehr harte Positionen vertreten, politisch, auch sehr umstritten. Manchmal auch Sachen sagen, wo würde ich mal sagen, politisch unkorrekt sein. Es ist irgendwie gegangen um die Züchtigung von Kindern, um Dorfigen, ob die noch da erlaubt sind oder nicht. Wo der zwar nicht hat gesagt, ihr seid dafür, dass Kinder gorfigt werden. Das ist noch wichtig. Ich glaube, das ist sehr oft falsch zitiert worden. Aber ihr habt dann wie gefunden, man soll da den Eltern nicht reinreden. Und gleichzeitig hat eine ganz feine Art und sehr eine warme Art. Ich habe manchmal Mühe, das so ein bisschen miteinander in Verbindung zu bringen.
Nein, es ist nicht kontradiktorisch. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man Klartext darf reden und Positionen auch vertreten, die vielleicht nicht dem Mainstream entsprechen, die vielleicht nicht die lieblichen Positionen sind, wo von den Leuten, die Konflikte scheuen oder meiden. Politik ist da, für Konflikte auszutragen, damit sich die Leute nicht auf der Strasse zusammen auf den Grin geben. Das ist genau die Funktion von der Politik. Und wenn man Positionen nicht auch kann, im Extrembereich, sei es links oder rechts, mal vertreten und sagen, was eigentlich könnte auch möglich sein, etwas anderes zu machen, dann hat man irgendwann ein Problem, weil der politische Dialog tut sich auf eine ungreifbare Mitte reduzieren und es ist uninteressant und am Schluss fühlen sich ganz viele Leute ausgeschlossen an beiden Enden vom politischen Spektrum. Und genau weil wir den politischen Dialog so auch pointiert führen können, mit extremen Positionen, die man aber respektvoll und auch überlegt übertragen, haben wir keine extremen Parteien in diesem Land, oder? In einem Land, wo der politische Dialog nicht mehr möglich ist, wie Frankreich oder so,
stimmt,
hat man die extremen Positionen.
Mit diesen extremen. Also, ich glaube, es gibt ganz links aussen, gibt es doch auch Verbindungen und Parteien, die, würde ich jetzt sagen, doch schon extrem sind und ganz rechts aussen. Ja, auch.
Strömen. Ja, aber das sind ganz kleine Splittergruppen, letzten Endes, die keine politische Bedeutung haben. Dort der politische Dialog, der auch von links bis rechts kann pointiert geführt werden, kann man eben alle Leute auch abholen und mal eine Position hören, am Radio oder am Fernsehen, die eben nicht der politischen Mitte entspricht, die immer so Recht haben, weil sie eben in der Mitte ist. Das holt, glaube ich, ganz viele Leute ab. Dass sie sich eben gleich irgendwo repräsentiert fühlen, obwohl vielleicht ihre Position am Schluss keine Mehrheit hat. Und darum habe ich auch kein Problem, Minderheitspositionen in einem Nationalrat zu vertreten, wie in einer Debatte über das Verbot, explizite Verbot von Orfigen oder was auch immer. Es ist ja verboten, körperliche Gewalt im Strafrecht. Für mich ist das genügend. Und am Schluss sollen die Eltern entscheiden, wie sie ihre Kinder durchziehen.
Debattenfreie Meinungsäußerung, die ist in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr geführt worden, auch nach der Ermordung von dem rechtskonservativen Aktivist, vielleicht kann man sagen, Charlie Kirk, in den USA. Ihr habt dort auch in unserer Zeitung, im Journal du Jura, ein Editor, also einen Text dazu geschrieben, wo dann eben für die freie Meinungsäußerung sehr stark gemacht hat, und zwar eben bis in die Extreme rein, dass das einfach so möglich sein soll. Wie weit würdet ihr das gutheissen, dass auch ganz radikale, vielleicht sogar stossende Sachen können gesagt werden in einem öffentlichen Raum?
An und für sich müssen wir alles können sagen, und es ist nachher an den Medien, an der zivilen Gesellschaft, an den Leuten im Umfeld, die Positionen, die nicht akzeptabel sind, sofort zu korrigieren, zurückzuweisen und
aufzuzeigen.
Mhm. Das wäre für mich der Idealfall, weil jemand, der, ich weiß nicht, den Holocaust leugnet oder ähnliche Sachen, so eine Person kann das vielleicht denken und sogar sagen, mir an, sollte nicht unbedingt bestraft werden vom Staat, sondern von der Gesellschaft.
Und also das mit Argument.
Mit Argumenten und auch mit dem Ausschluss, ich weiß nicht, jemand, der so etwas erzählt, soll vielleicht mir den Job verlieren. Oder nie mehr Zugang haben zu gewissen Leistungen, weil man sagt, sorry, ihr habt das gesagt, ich tue euch nie mehr Kolumnen geben im Bieler Tagblatt oder was auch immer, oder? Das ist, glaube ich, klar. Und die Art und Weise, dass sich eine Gesellschaft gegen solche Sachen kann wehren kann, die kann nur passieren, wenn die Leute erstens gut ausgebildet sind, Geschichte kennen. Für das hat die Schule natürlich eine eminent wichtige Rolle. Und wenn die Leute auch können super denken, lesen, schreiben und so weiter, weil dann sind sie auch fähig, solche Sachen zu erkennen und eben entgegenzuhaben.
Ja.
Und das geht für mich leider alles ein bisschen verloren, weil man effektiv das Gefühl hat, ja, der Staat muss da schauen. Und mir gibt dann einen Buss. Oder? Das ist für mich fast ein bisschen der einfachste Weg. Und letzten Endes, ob er dann wirklich effizient ist, wage ich zu bezweifeln.
Mm-hmm. In den USA gibt es eine Strömung, die auch immer wie mehr die Bücher aus Bibliotheken verbannen.
Das ist genau das Problem. Weil wenn man anfängt zu sagen, gewisse Meinungen dürfen nicht mehr gesagt werden, sonst hat man einen Buss und so weiter, dann geht es nachher schnell in das, was man eigentlich in Ostdeutschland hatte oder in Russland unter der Sowjetunion, dass man eben nur noch eine offizielle Denkweise hat. Und irgendwann wird alles, was abweicht, verboten, verbannt, vertuscht oder verbrannt. Oder? Das ist eigentlich der Endstadium von solchen Entwicklungen. Darum, im Zweifelsfall bin ich immer für die Freiheit, alles zu sagen. Und wenn die Leute genug ausgebildet sind, dann wird das keine Konsequenzen haben.
Wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Manfred Bühler, jetzt eben, ihr werdet noch bis Ende Jahr Gemeindepräsident von Gochtenberg sein. Das Amt wird dann niederlegen. Habt also wieder ein bisschen mehr Freizeit. Wenn man so will, mit ganz vielen Mandaten, die ihr sonst noch habt, natürlich mit der politischen Verantwortung. Wo wollt ihr hin? Habt ihr einen Plan?
Nein, einen Plan gibt's nicht. Ich bin froh, in jeder Situation, in der ich bin, probiere das Beste daraus zu machen, nützlich zu sein für die Gesellschaft, für mein Umfeld, für die Familie, was auch immer. Das reicht mir eigentlich.
Noch zum letzten Lied. Jetzt müssen wir dir schnell helfen. Es ist von Melanie Oesch. Ich schenke dir eine Jodu-Version.
Eine Version, die ein bisschen remixed ist, so ein bisschen poppig, sage ich mal, vom Da Tweakers.
Merci vielmals für das Gespräch, Manfred Bühler.
Merci auch.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.